Also die Osterzeit und die Advents- und Weihnachtszeit, das ist für einen Pastor immer nicht so ganz einfach. Vor allem, wenn man schon fast 30 Jahre predigt, Gottesdienste hält, so viele Texte gibt es doch da gar nicht. Und sich wiederholen, da tut man sich schwer, obwohl es zum Glück so ist, dass die Zuhörer vergessen. Und man doch nach 3 Jahren die gleiche Predigt wieder halten kann und jeder sagt, oh, habe ich noch nie gehört. Zum Glück ist es so, genau. Manchmal auch schon nach 5 Minuten, ne? Stimmt's? Also Advent, das ist ja die Zeit, wo dieser Begriff Ankunft ein zentraler Begriff ist. Also man wartet auf irgendwas oder irgendjemanden, der ankommt und hoffentlich richtig ankommt. Und das geht ja so erster, zweiter, dritter, vierter Advent und dann steht das Christkind vor der Tür. Jesus wird geboren, aber ihr seid, glaube ich, so aufgeklärt und einig mit mir, dass das nicht stimmt. Denn Jesus ist ja schon vor 2000 Jahren geboren. Also wir warten nicht mehr auf Weihnachten. Glaube, das wissen wir. Und wir können alle Zeit daran denken, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, Gott selbst, um uns zu retten, um uns neues, ewiges Leben zu schenken. Das können wir alle Zeit tun. Und wenn die Adventszeit ein wenig dazu dient, da mehr drüber nachzudenken, ist das natürlich toll. Aber Ankunft, wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt, dass er zurückkommt auf diese Welt, leibhaftig und seine Füße auf diesen Erdboden setzt und dann alles neu macht und was alles damit zusammenhängt. Und das ist ein gewisser Weg, und ein gewisses Warten, bis Jesus kommt. Ich habe hier mal so eine Grafik, die verrät auch schon gleich alles. Könnt ihr mal anmachen? Weil das bräuchte ich jetzt. Also es ist so ein Warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Er hat gesagt, ich komme bald. Das bedeutet, ich komme plötzlich, wenn keiner darauf vor oder keiner damit rechnet. Und wenn wir hier irgendwo mal gestartet sind im Glauben, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, dann sind wir immer irgendwo noch nicht am Ziel, ne? Dass wir Jesus Christus sehen. Und dass wir einen neuen Leib bekommen oder dass er eben wiederkommt auf diese Welt. Wir sind unterwegs, ne? Glauben, Jünger sein heißt in Bewegung sein. Und hoffentlich auf ein klares Ziel mit einer guten Orientierung. Und solange man unterwegs ist, gibt es eben immer wieder auch mal Abwege oder dass man torpediert wird. Und da habe ich hier einfach mal so 3 Dinge aufgeschrieben. Einmal, es gibt Verführungen. Dass also irgendjemand mich von diesem Weg wegbringen will auf andere Wege. Es gibt sicher auch Verfolgungen, also ein gewisses Leid um Jesu willen. Und ich habe noch eine Sache genommen, es gäbe noch mehrere, eben Müdigkeit, dass man auf dem Weg, dass man im Warten müde wird. Vielleicht, weil man andere Vorstellungen hatte oder keine Power bekommt, die Quelle so weit weg ist und der Glaube erschlafft. Ich habe es mal so genannt, 3 Stolpersteine auf dem Weg, bis Jesus wiederkommt. Und das wollen wir an den Adventssonntagen hier miteinander bedenken. Heute Morgen geht es um das Thema Verführung. Das meint nicht Versuchung oder Anfechtung, sondern Verführung weg von Jesus, weg vom Glauben. Verführung bedeutet eigentlich ohne Gewaltanwendung durch Worte, Inszenierungen und Manipulation Menschen allmählich auf einen anderen Weg führen. Dann hätten wir am 3. Adventssonntag das Thema Verfolgung, dann noch Müdigkeit und nächsten Sonntag ist ja unser 5 vor 5 Gottesdienst, da geht es um Engel mit der Frage, haben Engel Flügel? Eine Frage vorweg. Entschuldigung. Trockenen Hals, weiß auch nicht warum. Eine Frage vorweg. Wärst du mit Verführungen, nochmal nicht Versuchungen, ne, Anfechtungen, wirst du mit Verführungen konfrontiert. In deinem Leben, in deinem Umfeld oder kriegst du das medial irgendwo mit? Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, die Antwort der meisten lautet nein. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo Verführung ist. Oder gibt's das überhaupt, ne? Und wenn du sagst, nein, ich werde nicht mit Verführungen konfrontiert, ich könnte dir jetzt auch gar keine Verführung nennen, was ist das überhaupt? Könnte es daran liegen, also ich bräuchte heute tatsächlich mal ein bisschen Wasser, wenn meine Frau mal Wasser holt. Danke, das ist das erste Mal in meiner Karriere. Hoffe nicht, dass es am Thema liegt. So. Gut. Also es könnte daran liegen, dass es gar keine Verführungen gibt. Vielen Dank, Markus. Das reicht für... Markus ist der Einzige, der weiß, dass ich 60 Minuten predige. Also es könnte daran liegen, dass es überhaupt keine Verführungen gibt. Und wenn man davon spricht, ist es so ein Aufpushen und Angst machen. Es könnte auch sein, dass du blind dafür bist oder taub, dass du das gar nicht wahrnimmst, obwohl es Verführungen gibt. Es könnte auch sein, dass du vielleicht kein absolutes, hört sich schon schrecklich an das Wort, ne? Aber es gibt es tatsächlich im Deutschen. Es könnte sein, dass du kein absolutes Wahrheitsverständnis hast. Dass also es bei dir nicht mehr richtig und falsch gibt, sondern es ist halt anders. Und jeder soll halt so, wie er möchte und will. Und wenn ich kein absolutes Wahrheitsverständnis habe in manchen Dingen, dann relativiert sich alles. Und es ist eigentlich harmlos. Und es ist nur noch anders. Aber wirklich falsch gibt es dann nicht mehr. Oder es könnte auch sein, dass ich selbst verführt bin und das gar nicht mehr merke. Ich komme vielleicht am Ende nochmal drauf, wenn ich immer das Falsche anschaue und höre, was man ja nicht tun sollte, ne, liebe Nachrichtenfreunde, die Negativ-Nachrichten. Ne? Wenn ich immer das Falsche höre und anschaue, wird es irgendwann zur Normalität. Und dann dauert es noch eine Zeit, dann ist das Richtige auf einmal falsch oder verdächtig. Logisch, oder? Also es könnte sein, dass ich selbst verführt bin. Dass es gar keine Verführungen gibt, ist sehr unwahrscheinlich. Schon mal vom biblischen Befund her, den möchte ich im ersten Teil uns vor Augen führen, um dann im zweiten Teil auch aktuelle Beispiele namentlich zu nennen. Gehört ja auch dazu. Jesus selber sagte, so am Ende seines irdischen Lebens, in den sogenannten Endzeitreden, viele, nicht nur ein paar, falsche Propheten, das sind Lügenpropheten, werden auftreten und viele, nicht nur ein paar, verführen. Und das sagte Jesus nicht nur von den letzten 3, 4, 5, 6, 10 Jahren dieser Welt, sondern das sagt er für die ganze Zeit nach seinem Weggehen, also sichtbarem Weggehen zum himmlischen Vater. Und die Welt- und Kirchengeschichte zeigt, dass es seit 2000 Jahren Verführungen gibt und auch falsche Propheten und viele Menschen, die einen guten Anfang gemacht haben, aber den Weg zum Ziel verlassen haben. Oder auch Johannes zum Beispiel, er schreibt im ersten Johannesbrief, ich habe so ein paar Bibelverse, da schreibt er, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Lehren. Und du sagst vielleicht, Verführung? Wo denn? Ich weiß nicht. Gibt's das überhaupt? Kolosser 2, Vers 4, um nur ein paar paar Beispiele zu nennen. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Oder etwas später, Vers 8. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihnen, ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus, sagt er der Gemeinde, sagt er den Christen. Und es gibt fast kein biblisches Buch im Neuen Testament, wo nicht auf Verführer hingewiesen wird und die Gemeinde aufgefordert wird, wachsam zu sein oder hier und da zu prüfen. Eine Stelle aus dem Korintherbrief, noch recht interessant. Diese Leute, Paulus hatte viel damit zu tun, ne? Diese Leute sind falsche Apostel. Sie haben euch getäuscht, indem sie sich für Apostel von Christus ausgaben, doch das überhaupt nicht sind. Das überrascht mich nicht. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Paulus hatte erfahren, da haben sich viele Apostel genannt und kamen mit den herrlichsten christlichen Worten. Und er merkte irgendwann, das war nur Tarnung. Da steckte was anderes dahinter. Es waren Wölfe im Schafsfell. Denken wir an Apostelgeschichte 22. Paulus, bevor er nach Jerusalem geht, am Ende seiner Missionsreisen, holt er die Verantwortlichen der Gemeinde aus Ephesus. Und eine Passage seiner Rede an ihnen lautet so: Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Verführung ist ein zutiefst biblisches Thema. Man sagte auch mal, da wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben, wo jemand es wichtig meint mit Jesus und mit seinem Wort, wacht auch der Teufel auf, weil auf einmal für ihn jemand interessant wird. Und er kommt nicht immer mit dem Hammer oder mit der Brechstange, sondern manchmal mit frommen Worten. Im Neuen Testament gibt es hauptsächlich Verführungen in zwei Richtungen. Also da ist schon fast ausschließlich, nicht ganz. Und sie sind auch bis heute aktuell. Und die möchte ich einfach kurz uns zeigen. Einmal ist es die Verführung zur Gesetzlichkeit oder in der Theologensprache meinetwegen auch Judaismus. Und das ist eine ganz interessant am Beispiel der Galater. Wenn man den Galaterbrief studiert oder Passagen aus der Apostelgeschichte, dann begegnet uns diese Thematik. Und Paulus sagt sogar, es ist so, in Bezug auf Gesetzlichkeit und die Gemeinde in Galatien, dass er sagt, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Das gibt's tatsächlich, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Danach sagt er sogar, sie sind verflucht, die das tun. Und worum ging's in Galatien? Mal ganz kurz, das muss ich ja sehr prägnant erklären. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Es sind Juden zum Glauben gekommen. Es sind Heiden zum Glauben gekommen. Es ist eine Gemeinde aus Juden und Heidenchristen. Sie sind Christen, weil sie die Gnade empfangen haben, weil sie an Jesus glauben, weil Jesus sie angenommen hat ohne Vorbedingungen und sie erlöst und gerettet hat. Und als Paulus weiterzog, kamen eben andere Diener Gottes hinterher und sagten jetzt mit meinen Worten, das hat Paulus super gemacht und schön, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Und dann wandten sie sich besonders an die Heiden, die Christen wurden, und sagten, aber ein bisschen was fehlt euch noch. Ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Ihr müsst noch gewisse Festtage halten und ein paar Reinheitsvorschriften einhalten. Dann seid ihr 100% gerettet und Christen. Also im Grunde genommen, ihr müsst erst Juden werden, um Christen sein zu können. Und da geht Paulus so dagegen an und sagt, das ist Gesetzlichkeit, das ist unter das Gesetz gestellt. Da muss man wieder selber etwas tun, selber Bedingungen erfüllen, um dann ein vollwertiger Christ zu sein. Die Gnade und der Glaube reichen da nicht mehr aus. Im Grunde genommen, Gesetzlichkeit bedeutet immer, Jesus, super, Jesus, wow, wir können den ganzen Tag von Jesus schwärmen. Und dann kommt noch ein ganz bisschen was dahinterher. Und das ist dann gesetzlich. Dann bin ich nicht mehr in der Gnade verankert. Ich muss noch etwas tun. Ich muss noch eine Bedingung erfüllen und so weiter. Vielleicht auch hier, lasst euch deshalb, da gäbe es jetzt viele Stellen noch, ich kann immer nur sehr aussuchend hier vorne zeigen, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Das ist das Kleingedruckte hinterher. Da gibt es keine Freude im Glauben, da gibt es keine Gewissheit im Glauben, da gibt es keinen Frieden, da wird zerstört, was durch Gnade und Glauben mir vollkommen geschenkt wurde. Deswegen dieses Jesus und ist nicht mehr Evangelium. Und Sekten oder extreme Gruppen, manchmal auch sehr liberale Gruppen, hängen immer bei Jesus noch ein und hinterher. Trotzdem ist es vielleicht nicht unwichtig, an dieser Stelle kurz darüber nachzudenken oder zu überlegen, was ist Gesetzlichkeit und was ist keine Gesetzlichkeit. Natürlich kann für viele Gesetzlichkeit auch zu einer Schlagkeule werden, wo sie alles mit umhauen, wenn man irgends sagt, das steht doch in der Bibel drin. Gott fordert uns dazu auf. Deswegen lasst uns danach leben. Oh, das ist ja gesetzlich, ne? Da steht das Gesetz über Menschen, da steht das Wort Gottes über Menschen. Komm mir nicht so, was der Geist mir nicht selber in Liebe deutlich macht und leben lässt, das ist gesetzlich. So versteht Bibel Gesetzlichkeit nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen würde, hey, du darfst neben Gott keinen anderen Gott haben, tu das nicht. Das ist nicht gesetzlich. Das ist nur zitiert und weitergegeben, was Gott selbst sagt. Zu seinem Volk und zu seinen Kindern. Wenn ich sagen würde, du, es ist nicht okay, dass du die Ehe brichst. Gott möchte, dass du die Ehe heiligst und sie nicht brichst. Es ist nicht gesetzlich. Ne? Sondern es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort und Gottes Geist sind eins. Und wenn er dann mir es im Herzen noch deutlich macht und groß macht, umso schöner. Also Gemeinde Jesu Christi darf sehr wohl sagen, so steht es geschrieben. Jesus selbst sagte, es steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn anbeten. Keine anderen Götter eben neben dir haben. Es ist also nicht gesetzlich, wenn man sagt, hey, so steht's doch geschrieben. Hey, das ist doch der Wille Gottes. Und der Wille Gottes steht sogar über den Willen des einzelnen Menschen, des individuellen Menschen, des einzelnen Menschen. Oder wenn eine Gemeinde irgendwas macht, zum Beispiel wir hätten da draußen eine Fußmatte und vielleicht spüren wir es dann mehr heraus und die Gemeindeordnung wäre, meinetwegen verfasst durch die Gemeindeleitung, wer hier in diesen Saal hineingeht, muss die Schuhe abputzen auf dieser Fußmatte. Und oder er sollte diese Schuhe abputzen wegen dem Saal. Ist eine komische Verordnung, ich würde sie nicht erlassen. Aber es wäre nicht unbedingt gesetzlich, ne? Denn man darf Regeln und Ordnungen aufstellen, damit das Zusammenleben geht. Und das darf jetzt nicht nur dem Einzelnen helfen, der sagt, ich würde aber gerne mit dreckigen Schuhen reingehen, das ist meine Freiheit. Es muss auch den anderen helfen, die dann wieder putzen müssen oder nebenan sitzen und auch dreckige Schuhe bekommen. Konstruiert, ne? Das ist nicht gesetzlich, weil die persönliche Freiheit darf nicht auf Kosten der allgemeinen Freiheit gelebt werden. Wenn wir aber jetzt sagen würden, du, wenn du die Schuhe dann nicht abputzt, meinst du, dass Gott dich dann noch lieb hat? Und wenn jemand jahrelang die Schuhe dann nicht abputzt, ob du mal ans Ziel ankommst und in den Himmel reinkommst? Ob Gottes Gnade dir wirklich noch gelten kann? Das wäre total gesetzlich. Ne? Oder man würde sagen, wer jetzt hier sonntags zum Beispiel nicht mit Kleider, also als Frau mit einem Kleid in den Gottesdienst kommt, der gefällt Gott nicht. Ne? Also so kannst du Gottes Liebe nicht bekommen. Gott ist nur traurig. Ne? Du musst ein Kleid anziehen, damit Gott dich lieb hat. Das wäre gesetzlich. Und so könnte man feststellen, hey, da wo die Bibel sagt, so und so ist es, gerade auch 10 Gebote, das dürfen wir in großer Liebe weitergeben. und darauf hinwirken, dass es uns von Herzen auch wichtig wird und wir danach leben möchten. Aber da, wo wir in all diesen Dingen ranhängen, sonst hat Gott dich nicht lieb, sonst gilt dir nicht seine Gnade, dann ist es gesetzlich, da würde Paulus sagen, verflucht ist, wer so etwas lehrt. Das wurde leider auch getan und das war nie ein großer Segen für die Gemeinde Jesu Christi. Das wäre ein Thema für den ganzen Gottesdienst, ich weiß, aber vielleicht habt ihr das ein bisschen rausgespürt, wie ich es meine. Ne? Ist ein sehr differenziertes Thema. Zweite Richtung, da habe ich jetzt die komischen Fremdwörter gelassen, Libertinismus oder Antinomismus, also ist, man könnte auch sagen, obwohl es das nicht ganz trifft am Ende, Gesetzlosigkeit. Das ist das andere Extrem. Gesetzlichkeit will alles unter Gesetze schieben und sonst ist Gott nicht gnädig und es reicht nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gesetzlosigkeit und hier haben wir Korinth tendenziös als ein Beispiel. Und gerade ein Satz wie dieser, der völlig richtig ist, zeigt aber auch die Kämpfe des Paulus mit dieser Gemeinde. Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Wo die Korinther irgendwo, sagen wir, alles, was mit Ordnung oder mit Vorschrift oder wo Gott sagt, das will ich aber, an die Seite geschoben haben und haben gesagt, nur das, was mir im Herzen wichtig wäre, nur das, was ich als Liebe sehe und empfinde, das ist Gottes Wille und da bin ich verpflichtet, sonst nicht. Und da konnten die Männer sogar aus Liebe zu ihren Frauen ins Bordell gehen. Sie waren kurz davor in Korinth. Ne? Die Frau hat sich verweigert, sie war jetzt mit Jesus verheiratet, in schwärmerischer Weise. Manche tragen ja einen Ehering mit Jesus, halte ich für Unfug, aber ist okay. Sind mit Jesus verheiratet und Sexualität ist Schmutz und mein Mann kommt mir nicht mehr ins Bett. Ich bin jetzt heilig und rein und der Mann fühlte sich dadurch aber legitimiert, den Weg allmählich ins Bordell auf sich zu nehmen. Ne? Und großer Freiheit. Und andere Dinge, die eben in Korinth von diesem liberalen Lebensstil, von diesem gesetzlosen Lebensstil, aus diesem Stil heraus resultierten. Oder wie Paulus hier schreibt, auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Diese Verführung war die Verführung letztendlich, es ist nichts mehr definitiv. Ich bin so frei, dass ich selber mir zum Maßstab geworden ist und im tiefsten der eigene Egoismus, der nicht mehr die Ehre Gottes sieht und der nicht mehr den Nächsten sieht, der durch meine Freiheit geschädigt, manchmal sogar zerstört wird. Und dann ist das so in Korinth entstanden und Paulus kämpft dagegen an, und versucht ein gutes Fundament. Es gibt kein anderes Fundament als das, welches heißt Christus alleine. Auch kurz ein Vers aus dem Judasbrief. Da schreibt Judas, auch in der Offenbarung gibt es dieses Thema. Ich sage das, weil einige gottlose Leute sich bei euch eingeschlichen haben und behaupten, wir könnten die Vergebung Gottes dazu missbrauchen, ein zügelloses Leben zu führen. Das Schicksal solcher Menschen ist längst besiegelt, denn sie haben sich gegen unseren einzigen Herrn und Herrscher Jesus Christus gewandt. Gott ist doch gnädig. Es ist schier sein Geschäft zu vergeben. Je mehr ich sündige, desto größer wird die Gnade. Auch diese Ansätze zum Beispiel im Römerbrief. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, Gnade ohne Nachfolge ist billige Gnade. Und diese Gnade gibt es nicht. Gnade führt immer in die Nachfolge, führt immer auch in den Gehorsam. Letztendlich ein Gehorsam aus Liebe, das stimmt. Heute Verführungen über diese beiden hinaus, also die Verführung zur Gesetzlichkeit, die es bis heute gibt, die Verführung zu einem gesetzlosen Leben, wo ich mir selber Maßstab geworden bin, darüber hinaus Verführungen. Heute gäbe es eine endlose Latte. Ich habe nur ein paar aktuelle rausgenommen, zu denen ich nur ganz kurz was sagen könnte. Also dieses Schlagwort allmählich Wohlstandsevangelium ist aber einfach eine große Verführung. dass man also am Auto des Pastors sehen kann, wie vollmächtig er ist, wie gläubig er ist, wie gesegnet er ist von Gott. Dass wer wirklich richtig glaubt und mit Jesus lebt und es erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der hat einen Haufen Geld auf dem Konto. Der kann mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen. Der fährt ein überdurchschnittlich großes Auto. Und es wird ihm auch so alles gelingen. Er wird Karriere machen und von einer Beförderung zur anderen gehen. Ich empfehle euch hier mal das Buch im Brunnen Verlag entschieden. Das heißt Die Gottesversprecher oder Der Gottesversprecher. Ein sehr interessantes Buch, wo jemand einfach berichtet, was er in diesem Sektor erlebt hat. Wohlstandsevangelium. In Afrika, Südamerika sicher noch größer, Korea. Aber dieses Denken eben, wenn ich genug glaube, dann komme ich beruflich voran, finanziell keine Probleme, Schulden lösen sich im Nichts auf. Ein zweites, ich habe es mal so formuliert, heute schon alles haben wollen im Glauben, was die Bibel verspricht. Diese Spannung aufzulösen, schon jetzt und noch nicht. Verkündiger und Gemeinden, die diese Spannung auflösen und schwärmerisch den Himmel auf die Erde holen, sind in keiner guten biblischen Theologie verankert. Paulus spricht auch von diesem sich noch ausstrecken und von diesen Kreaturen, die seufzen. Und das ist diese alte Hütte und er sehnt sich nach dem neuen Leib und viele andere Dinge und der Kampf in ihm. Wir sind erlöst, wir sind Gottes Kinder, das stimmt. Es ist uns auch alles verheißen, aber wir haben noch nicht eben alles. Die Bibel spricht von einer doppelten Erlösung, gerettet und wir gehen auf die letzte Errettung zu. Ein Lehrer von mir sagte mal, mit Jesus fehlt mir nichts, bis er wiederkommt, noch viel. Sag mal ganz ehrlich. Und wenn es auch in Jesaja heißt, er trug unsere Schuld, er lud auf sich auch unsere Leiden und unsere Krankheiten, dann hat Jesus das alles besiegt am Kreuz. Meine Sünde, mein Leiden und meine Krankheit, das stimmt. Und trotzdem hat sich noch nicht alles real erfüllt. Ich habe immer noch mit Sünden zu tun und will deswegen nicht sagen, ich bin kein Christ. Da wäre ich ja gleich weg vom Dampfer. Ich habe immer noch mit Leid und Schmerzen zu tun, spätestens wenn ich einen Hammer nehme und auf den Finger hau. Das wird mir wehtun, trotz Jesaja 53. Und ich habe immer noch mit Krankheiten zu tun. Vielleicht sterbe ich am Ende auch an einer Krankheit. Und trotzdem stimmt das. Gott erfüllt alles, aber alles fein zu seiner Zeit. Und die endgültige, vollkommene Erfüllung ist eben in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Kein Geschrei, kein Tod, kein Leid. Er wird alle Tränen aus unseren Augen abwischen. Und wer das alles heute schon vollständig reinholen will, zerstört die Spannung des Glaubens und verführt Menschen. Übrigens, ich habe mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, dass das bei fast allen Verführern der Ansatzpunkt gewesen ist. Genau dieser Punkt. Sie haben nicht mehr warten können. Sie haben alles ins Heute holen wollen und ihren Zuhörern versprochen. Bei fast allen christlichen Verführern, die zu Sektierern geworden sind, war das der Ansatzpunkt. Kein theologisches Verständnis, kein heilsgeschichtliches Verständnis. Alle Bibelverse in einen Suppentopf. Und jeden Vers, den man sieht, gilt mir heute, jetzt und hier. Also da muss man wirklich den Verstand an der Grube abgeben, wenn man so die Bibel liest. Kreuz ohne Sühne. Wird viel propagiert, zum Teil in den Kirchen auch. Wozu ist Jesus gestorben? Gestorben ist er für meine Schuld und Sünde. Und wenn ich daran vorbeigehe, habe ich ein oberflächliches Christsein und komme nicht da an, wo wirklich Glaube trägt, wo Jesus trägt. Taufwiedergeburtslehre, wo gelehrt wird, wenn du getauft wurdest, kommst du deswegen in den Himmel, bist ein Kind Gottes. Man immunisiert ein ganzes Volk. Warum soll ich mich noch bekehren? Warum soll ich noch ein Leben mit Jesus führen? Spätestens bei der Beerdigung werden die anderen hören und nun ist er bei Jesus, denn er wurde ja getauft. Das lehrt die Bibel nicht, aber immunisiert die Christenheit und legt die Mission lahm. Das Letzte hier an dem Punkt, was eigentlich noch viel mehr zur Geltung kommt als diese Lehren, das hängt ja auch zusammen, sind christliche Gurus. Fast alle Verführung geschieht durch christliche Gurus. Und wenn du ein Typ bist, der ganz schnell irgendwelche Pastoren oder Redner oder Rednerinnen anhimmelt und immer wieder hören muss und nochmal hören muss und nur noch der und nur noch die, dann bist du schon mal der Erste, der darauf reinfällt. Dann hängst du mehr an einem Menschen als an Christus und bist anfällig. Da hängst du mehr an einem Guru als am Wort Gottes. Ich nenne mal hier zwei Beispiele. Das ist sicherlich sehr bekannt hier in Bayern. Helmut Bauer aus Röhrenbach, Bayerischer Wald, und eben diese Organisation Wort und Geist. Er ist sicher einer der, oder ist eigentlich vielleicht der größte Verführer hier im fränkischen Raum. Wir sind ja hier mit Bayern im Frankenraum. Und er hat Tausende verführt, x Gemeinden zerstört, Familien kaputt gemacht und so weiter. Durch seine Lehren, durch seinen Lebensstil. Im Bayerischen Wald ist er vielleicht gar nicht mehr so aktuell. Ist jetzt in Nürnberg so die größere Gemeinde von ihm, aber auch bundesweit. Und er ist aus dem Internet, hat er sich rausgelöscht, weil er endlos viele Verfahren am Hals hat. Seine Frau macht es weiter und aus ganz Deutschland reisen ständig auch Leute an. Bei ihm ist es so schlimm, dass selbst ein Peter Wenz sagt, er ist einer der größten Verführer schlechthin. Und er warnt eindringlich vor Helmut Bauer. Und falls jemand hier sitzt, der sagt, er hat mit Wort und Geist zu tun oder zu tun gehabt, oder mit Helmut Bauer oder anderen Nachfolgepredigern, mach heute noch Schluss damit. Es wird für dich und deine Familie nichts Schlimmeres geben, als dass du da drin bleibst. Und ein anderes aktuelles Beispiel, Ivo Sasek. Wahrscheinlich noch einflussreicher. Ich sage dieses Beispiel auch, weil zum Beispiel auch ein guter Bekannter von mir, also ein Freund vom Konrad, der bei uns in der Gemeinde zum Glauben kam, später bekehrte sich auch seine Frau, sie haben geheiratet, sie haben Kinder, eine glückliche Familie, und dann trat Ivo Sasek in sein Leben und hat Familie zerstört, Ehe zerstört und ihm eine Gehirnwäsche verpasst, sodass er alles über Bord geworfen hat und nur noch in diese Richtung diesen Mann und seine Organisation anhimmelt. Und das ist auch eine sehr traurige Sache. Also Ivo Sasek, Walzenhausen, New Life Bibelschule besucht. Ist eine sehr gute Bibelschule, musste die Schule verlassen wegen gewissen extremen Lehren, dass jeder geheilt wird, für den man betet. Zum Beispiel hat sich bekehrt durch Wilhelm Busch Buch Jesus, unser Schicksal, und ist dann einen Weg gegangen, ohne sich korrigieren zu lassen. Hat immer mehr Erfolg gehabt, immer mehr Menschen. Ein entscheidender Punkt ist seine Familie. Wenn man eine so süße Familie hat, muss ja eigentlich alles stimmen. Und den Umis läuft das Wasser im Mund zusammen. Der liebe Mann, was der sagt und tut, muss richtig sein. Ist aber einer der größten christlichen Verführer in Europa. Mittlerweile lehrt er auch die Reinkarnation. Oder wer was gegen ihn sagt, sagt was gegen Gott. Also er ist die personifizierte Wahrheit. Und all solche Dinge, das sind immer Guru-Aussprüche, das ist immer Sekte, Richtung Sekte. Und Ivo Sasek ist so jemand, vielleicht ein paar, er hat diese Organisation gegründet, Organische Christus-Generation. Und vielleicht ein ganz paar Punkte, weil sie auch wiederum typisch sind. Er spielt selber mit seiner Familie Heile Welt und auf seinen Konferenzen Heile Welt und baut damit natürlich ein großes Feindbild auf. Alles ist böse, aber seine Welt ist heil, stellt eigene Erkenntnisse, Offenbarungen über Gottes Wort. Er sagt auch, viele Teile in der Bibel stimmen nicht. Er fing an, wie wir hier sind. Und dann hat er angefangen über Jahre und ist größenwahnsinnig geworden, weil so viele Menschen kamen. Er schafft ein Feindbild. Prinzipiell wie bei allen Weltverschwörungen und bei allen Sekten, es wird die Politiker werden verteufelt. Die Medien werden verteufelt und in der Regel auch die Konfessionen. Und nachdem man alles verteufelt hat und alles immer nur zensiert und schlecht ist, bleibt man auch übrig als richtig und sagt, kommt her zu mir. Da habt ihr die Wahrheit. jede Menge Verschwörungstheorien. Wer darauf abspringt, ne, der ist bei ihm genau richtig, darf vielleicht sogar mal einen Vortrag halten. Klar-TV, Augsburg, ne? Klagemauer-TV, Sendung aus Augsburg. Er hat also auch in Deutschland Filialen, wo alles richtig gestellt wird, was in der Politik falsch gemacht wird. Und sie bleiben als die Richtigen übrig. Er ist ein großer Präsentator, muss man sich mal anschauen. Heutzutage muss man sich ja präsentieren können, aber schaut lieber noch ein zweites Mal nach. Und er macht das, was alle Gurus machen, er manipuliert seine Leute, ne? Und das Hauptmittel der Manipulation ist immer Hypen. Dass man übertreibt, dass man also ganz groß spricht, größer als es ist, von jemandem oder von Ereignissen, dass man hochjubelt. Also das, was wir letzte Woche gemacht haben, war das Allerbeste, was es jemals gab. Es kamen 280, es waren zwar bloß 80, und so manipuliert er, ne? Und baut ein falsches Bild auf. Dem Einzelnen könnte er sagen, du, in dir steckt so viel drin. Ich werde es herausholen und zur Geltung bringen. Du bist nicht nur besonders, das sind wir alle. Du bist besonderer. Vertrau dich mir an und gemeinsam werden wir die Säulen dieser Welt zum Wackeln bringen. Und ganz Großes tun. Gurus hypen. Loben ist gut, hast du toll gemacht. Aber es gibt auch ein Loben, was den anderen versklavt und zum Opfer macht. Und er würde sogar den verteidigen, der ihn quält. So treten dir alle für Ivo Sasek ein, obwohl er sie zu Opfern gemacht hat und obwohl er sie kaputt macht. Trotzdem ist er der Größte und der Beste. Und das geschieht durch Hypen. Hypen ist Manipulation. Er will einen Gottesstaat allmählich aufrichten, weil er gegen jede Demokratie ist. Und er selber ist dann der Diktator, der sich als einzig wahrer an die Spitze setzt. Ja, die Bibel sagt, sei wachsam, sei behütet, sei auch alle Zeit bereit, vorbereitet, wenn Jesus kommt. Das bedeutet zum einen, sei zu Hause in der Bibel. Geldprüfer erkennen Falschgeld. Ich habe mir das mal sagen lassen, ob es so stimmt. Sie erkennen Falschgeld, weil sie ausschließlich mit echtem Geld trainieren. Na, ihr Training ist immer nur echte Scheine und dann sieht man, wenn einer nicht echt ist. Und wie ich anfangs sagte, wer immer mit dem Unechten zu tun hat, erkennt das Echte als falsch irgendwann. Und deswegen in der Bibel zu Hause sein, im Wort Gottes. Nicht unbedingt die Verse auswendig können, das werden wir nicht hinkriegen. Manchmal kann man alle Verse auswendig und es hilft einem nichts, sondern die Bibel gibt mir ein Gespür. Die Bibel gibt mir eine Intuition. Das ist das Entscheidende. Und von der Bibel her merke ich schnell, irgendwas stimmt da nicht. Der spricht sogar von Jesus und von Himmel und von Gott und alles Mögliche, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich will auf jeden Fall mal langsam machen. Und ich will auf jeden Fall mal nachschauen und prüfen. Aber dieses Gespür kriegst du nur, wenn du in der Bibel zu Hause bist. Achte auf die Früchte. Matthäus 7 sagt Jesus das ja. Es kommen falsche Propheten wie Wölfe im Schafsfell. An ihren Früchten werdet sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und dann erzählt Jesus, was diese Früchte sind, wenn er mal weiterliest. Er sagt, es werden viele an diesem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Ne? Da wird eine Menge aufgezählt, was jemand alles für Jesus an hochgeistlichen Dingen getan hat, sogar Tote auferweckt hat. Haben wir nicht in deinem Namen? Das ist ihre Frucht. Und Jesus sagt, ich habe euch nie erkannt. Nie gekannt. Und dann sagt er aber, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist es. Das heißt, die Frucht, auf die wir achten sollen, ist das Leben des Einzelnen. Ob er mit Jesus lebt. und welche Auswirkungen das in seinem Leben hat. Nicht das, was er verspricht oder was er irgendwo vormacht auf irgendwelchen Bühnen. Wer kann denn das kontrollieren im Letzten? Sondern das, was er lebt und das, was er ist. Wie geht er mit seiner Frau um? Hält er sich auch an das Wort Gottes, was Gott sagt? Wie ein Leben mit Jesus aussieht? Was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen? Und so weiter. Daran, das ist die Frucht, kann man erkennen, unter anderem, ob jemand ein Wolf im Schaffell ist, Fell ist oder nicht. Ach so. Achte auf dein Leben und halte dich zur Gemeinde und zu den Glaubensgeschwistern. Glaube, wenn man seinen Glauben alleine lebt oder Kriegsfuß mit der Gemeinde hat, ist man vielleicht besonders anfällig, aus Trotz heraus Dinge zu akzeptieren, die man sonst nie akzeptieren würde. Und alleine geht einem auch der Blick und der Durchblick verloren. Es ist gut, wenn man Brüder und Schwestern hat, mit denen man gemeinsam auf dem Weg gehen und leben kann. Verführungen, ja, die gibt es. Die gab es nicht nur damals, die gibt es auch heute. Und wir tun gut daran, dass wir wachsam sind, dass wir im Wort Gottes gegründet sind und zu Hause sind und dass wir nicht alleine unseren Glauben leben, sondern Gemeinschaft haben, Austausch haben mit Brüdern und Schwestern. Amen.